SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sassou. Hallo, herzlich willkommen. Die Nacht vom 2. auf den 3. August 1944. Das ist ein Datum, das für Sinti und Roma eine besondere Bedeutung hat. Eine schreckliche. Denn damals haben Angehörige des Nazi-Regimes rund 4.300 Sinti und Roma ermordet. Alte und kranke Menschen waren darunter und auch Kinder im Konzentrationslager Auschwitz. Das Europäische Parlament, das hatte im Jahr 2015 den 2. August zum Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma bestimmt, zur Erinnerung an die 500.000 Opfer, die im NS-besetzten Europa ermordet wurden. Und auch in Saarbrücken hat es eine Gedenkveranstaltung gegeben. Unsere Reporterin Angelina Horosun war dabei.
Da wünsche ich mir nur eins, dass es Frieden soll geben. Nicht nochmal dasselbe, was wir mitgemacht haben, den Holocaust.
Sagt Sinto- und Holocaust-Überlebender Viktor Krause. Am Bronzedenkmal im Echelmeier-Park in Saarbrücken legten er und weitere Gäste Blumen nieder. Noch einen Erinnerungsort für Opfer des Nationalsozialismus im Saarland gibt es in St. Wendel. Dort stehen die Namen von Peter, Maria und Eva Weiß. Die drei Sinti-Kinder wurden im Alter von 17, 13 und 7 Jahren in Auschwitz ermordet. Während die Erwachsenen beim Wortgottesdienst den Opfern gedachten, spielten zwei Schwestern mit langen dunklen Zöpfen draußen Fangen. Noch heute haben viele Sinti und Roma mit Diskriminierung zu kämpfen. Beim Landesverband finden Betroffene ein offenes Ohr. Die Vorsitzende Diana Bastian erzählt:
Überwiegend sind es antiziganistische Anfeindungen. Die Leute wissen nicht, wie sie damit umgehen und die kommen zu uns in die Geschäftsstelle und wir versuchen, den Leuten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Bastian kritisiert die immer gleiche Darstellung von Sinti und Roma, auch in den Medien. Die Kamera werde dabei oftmals auf Brennpunkte und besonders arme Menschen gehalten. Dieses Klischee zu wiederholen, führe zu Diskriminierung.
Ja, und das macht mich dann immer so traurig, weil man sich einfach nach außen noch so stark behaupten muss in einem Land, wo man eigentlich hingehört. Das ist mit auch unser Land. Wir sind seit dem 14. Jahrhundert nachweislich da und das macht mich sehr, sehr traurig.
Allein im Saarland leben mindestens 3.000 deutsche Sinti und 2.500 deutsche Roma. Weitere 3.000 sind aus dem Ausland zugewandert. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Menschen, von denen der Verband weiß. Für einige ist die Zugehörigkeit zu den Sinti und Roma weiterhin mit Scham und der Angst vor Ausgrenzung verbunden. Der Verband versucht, dagegen zu steuern. Sie sind nicht nur Ansprechpartner für Betroffene, sondern zum Beispiel auch für Schulen und Integrationshelfer. Seit 2022 wird der Verband von der Landesregierung für ihre Arbeit gefördert.
Wir haben immer mehr Zuspruch. Ne? Unser Netzwerk wird riesig. Ne? Also wir sind mittlerweile überall vernetzt. Die Repräsentanz ist sehr wichtig, um Klischees, um die Vorurteile abzubauen.
Mit dem Workshop Mit uns reden statt über uns macht der Verband ein direktes Gesprächsangebot an Interessierte. Mit Begegnung statt Ausgrenzung. Mit Erzählungen, die dem gängigen Narrativ widersprechen.
Mal die positive Seiten, was sind die und Romas tatsächlich hier im Land auch mitbewirkt haben. Ne? Ich könnte Ihnen jetzt auf Anhieb ein paar Berühmtheiten sagen. Charlie Chaplin, einer unserer berühmtesten.
Die Mitglieder des Landesverbands wollen die Perspektiven der Sinti und Roma sichtbarer machen. Und das nicht nur an Gedenktagen. Schön, dass auch Sie dabei waren. Oder wie eine Sinta sagen würde:
Sugargei Hansgei.
Als Kind hatte ich eine Freundin, die habe ich nur ein- oder zweimal im Jahr getroffen. Wenn sie mal wieder mit ihrer Familie bei uns am Ortsrand ihren Wohnwagen aufgestellt hatte. Für mich war so ein Leben aufregend und über die Hintergründe, da habe ich mir als Fünfjährige keine Gedanken gemacht. Heute weiß ich, die Familie gehörte zu der Minderheit der Sinti und Roma in Deutschland. Doch wer genau sind diese Menschen eigentlich? Dieser Frage geht jetzt ein ARD-Film nach. Ulrike Bieritz fasst zusammen.
Mehr als 2000 Übergriffe gab es im letzten Jahr auf Sinti und Roma in Deutschland. Das hat die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus im Juni bekannt gegeben. Ein Anstieg um rund 24% im Vergleich zum Vorjahr. Verbale und auch körperliche Gewalt, das hat Stefan Pavlovic erlebt.
Ich wurde verkloppt, ich wurde von den Lehrern gehänselt. Die Lehrerin hat oft gesagt zu mir, als ich dann die Klasse gewechselt habe, am Anfang vor allem, ich sehe schwarz für dich. Ah, für die nächste Klassenarbeit sehe ich schwarz für dich.
Stefan stammt aus einer serbisch-bosnischen Familie, ist in Berlin geboren, hat sich durch die Schule gekämpft und studiert heute Politik und Recht. Er wehrt sich gegen die anhaltenden Stigmatisierungen.
Die Menschen assoziieren uns mit das, was die uns assoziieren wollen. Also quasi, wenn jemand kommt und dich beraubt, ach, sagst du, ja, der ist. Wir sind auch hellhäutig, wir sind auch dunkelhäutig, wir sind ein bunter Mix. Ja, und woher können die Leute gleich sofort wissen, naja, das war ein Sinti, das war ein Roma, woher wisst ihr das alle?
Er will, dass andere mehr über ihn und seine Herkunft erfahren und hat ein Projekt ins Leben gerufen, um aufzuklären. Auch Estera Sarastan, Romni aus Rumänien, hat es satt, ausgegrenzt zu werden. Sie engagiert sich in einem Mädchenprojekt, will anderen helfen, selbstbewusster zu werden und auch ein bisschen stolz auf ihre Herkunft zu sein. Das ist aber nicht immer einfach.
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich in zwei verschiedenen Welten lebe, dass ich zu Hause die Gaji bin, also die Nicht-Roma-Frau, und dass ich zum Beispiel dann auf der Straße oder in einem Aktivismus auf der Arbeit dann halt ne die Estera bin, die halt mega aktivistisch und rebellisch und keine Ahnung was ist.
Niemand kennt sich aus, keiner weiß Bescheid. Ich fühle mit den anderen die Zerrissenheit, andere Tradition.
Wir sind gekommen, weil mein Vater hier Arbeit gefunden hat und weil es in Rumänien sehr schwer gewesen ist damals in dieser Zeit. Aber auch wegen der Bildung, weil wir halt in einem Dorf gelebt haben und die Schule nicht so fortgeschritten ist, so wie das hier in Berlin natürlich ist.
Das kennt auch David Paraschiff. Er wohnte bis zu seinem 15. Lebensjahr in einem Dorf in Rumänien und hat 10 Geschwister. David studiert in Berlin soziale Arbeit.
Ich bin der einzige Kind aus der Familie, der studiert. Bis jetzt. Da sind noch ein paar, die kommen werden. Ich glaube, meine Eltern sind sehr, sehr stolz auf mich. Und das merke ich. Ich glaube, durch die Sprache wird das nicht oft gesagt, aber durch das, was sie machen oder wie sie mit anderen Menschen aus der Community über mich reden.
David, Stefan und Estera, alle drei engagieren sich in und für ihre Community. Sie wollen mit Vorurteilen aufräumen, aufklären und die nachfolgende Generation stark machen. David unterstützt bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Stefan fährt mit einem roten Infomobil durch Berlin und versucht, mit Menschen auf der Straße ins Gespräch zu kommen. Estera hat ein Jugendtheaterprojekt auf die Beine gestellt.
Ich finde, dass heutzutage und auch in der Vergangenheit so oft über uns geredet wurde und auch auf negativer Weise. Und das möchte ich einfach nicht mehr. Und deswegen heißt für mich Empowerment, die eigene Geschichte selber zu erzählen mit der eigenen Stimme.
Beschreibt Estera das, was sie alle antreibt.
Der Film Junge Roma heute zwischen Herkunft und Zukunft von Nadja Tenge, den finden Sie in der ARD-Mediathek. Der Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema Missbrauch, daran gibt es ja immer wieder Kritik. Auch weil immer wieder neue Punkte ans Licht kommen, mit denen vertuscht werden sollte. Jetzt hat eine Umfrage unter deutschen Bistümern offengelegt, katholische Priester, denen sexueller Missbrauch vorgeworfen wurde, die konnten sich häufiger ins Ausland absetzen als bisher bekannt. Es geht um Dutzende Fälle, in denen Beschuldigte im Ausland eingesetzt wurden, teils mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen. Gabriele Knetsch, die hat sich für das ARD-Radio-Feature mit diesen neuen Fakten auseinandergesetzt.
Peter Thiem ist 12, als er im katholischen Internat auf Sesianum in Bamberg lebt. Bis heute erinnert er sich an eine Februar- oder Märznacht im Jahr 1976, als plötzlich ein Mann in den Schlafsaal gekommen sei und sich an seine Bettkante gesetzt habe.
Und dann kam die Hand und dann hat er quasi die Schlafanzughose ein bisschen runtergezogen und hat halt quasi so rumgespielt.
Peter Thiem identifiziert den Mann als den Direktor des Heims, G. Seifert, der zugleich auch Priester und Religionslehrer war. Thiem meldet die Vorwürfe gemeinsam mit einem zweiten Betroffenen, einem Erzieher des Internats. Eine Weile später verschwindet G. Seifert. Ein Sprecher des Erzbistums Bamberg teilt auf Anfrage des ARD-Radio-Features mit, dass der Direktor in einer deutschen Gemeinde in Namibia eingesetzt wurde, nachdem die Vorwürfe bekannt wurden.
Aus den jetzt gesichteten Unterlagen geht eindeutig hervor, dass die damaligen kirchlichen Verantwortungsträger von den Vorwürfen gegen den beschuldigten Priester wussten und trotzdem seine Versetzung ins Ausland nach Namibia zustimmten. anstatt ihn bei den Behörden anzuzeigen und der Strafverfolgung zuzuführen.
Im Zuge unserer Recherchen waren wir zuvor auf einen anderen Fall aus dem Erzbistum Bamberg gestoßen. Eine Umfrage für das ARD-Radio-Feature unter den 27 Bistümern zeigt, das waren keine Einzelfälle. Die Bistümer setzten demnach in 47 Fällen Priester im Ausland ein, gegen die Missbrauchsvorwürfe erhoben wurden. In 20 Fällen waren sie vorab über die Vorwürfe informiert. In allen übrigen Fällen haben die Bistümer vorher nichts von den Missbrauchsvorwürfen gewusst oder nichts darüber in den Akten gefunden. Die Anwältin Bettina Jansen hat mehrere Aufarbeitungsstudien im Auftrag der katholischen Kirche durchgeführt und kennt unsere Auswertung.
Also ich glaube, dass wir da eben in der Organisation wirklich ein Muster haben, dass Priester ihre Zuständigkeiten wechseln und Auslandseinsätze trotz bekannter Probleme stattfanden. Das glaube ich schon, dass das einfach ein Muster war.
Um problematische Priester in der Heimat loszuwerden, stützte sich die katholische Kirche auf ein internationales Netzwerk.
Und das rekonstruiere ich, diese transnationalen Priesterbiografien, die eben über Heimatbistümer, über Einsatzbistümer, über Ordensgemeinschaften, Hilfswerke, Fide Donum, Auslandssekretariat, Missionsgesellschaften eben verschickt worden sind. Und keiner hatte ein einheitliches Wissen über den Fall. Häufig wurde nicht informiert. Aber dadurch war eben eine Vertuschungsgeschichte und eine Missbrauchsgeschichte möglich.
Häufig wurden Priester mit Missbrauchsgeschichte in weit entfernten Ländern eingesetzt, an erster Stelle in Südamerika. Noch in jüngster Zeit haben Betroffene sexuellen Missbrauch durch Priester gemeldet, die im Ausland tätig waren. Peter Thiem, der von den Übergriffen durch den Internatsleiter G. Seifert berichtet, ist von dieser Praxis der katholischen Kirche entsetzt.
Fürchterlich. Also, wie gesagt, ich arbeite ja selber als Pädagoge und fürchterlich.
Die Deutsche Bischofskonferenz bestätigt, es gäbe eine signifikante Zahl von Fällen, in denen kirchliche Stellen in Deutschland Missbrauchstäter und Beschuldigte zu einem Einsatz im Ausland verholfen hätten.
Mehr zu dem Thema können Sie ab heute im ARD-Radio-Feature hören. Das ist zu finden in ARD-Sounds. Das nächste Thema führt uns jetzt in die arabische Welt, genauer in die heilige Stadt Karbala im Irak. Jedes Jahr pilgern Millionen Schiiten zum Gedenkfest Arbain. Ein Großteil der Gläubigen kommt aus dem Nachbarland Iran. Aber in das Gedenken an den Märtyrertod von Hussein im Jahr 680, da mischen sich jetzt auch aktuelle politische Töne. Der Zusammenhalt der Schiiten im Irak und im Iran wird betont. Die Tötung des iranischen Führers Khamenei wird in die Tradition schiitischen Leids eingereiht. Moritz Behrendt berichtet.
Mehrere Männer wuchten Eisblöcke in einen großen Kanister voller Zitronensirup. Abdul Hossein Kalate aus Teheran kommt jedes Jahr nach Karbala, nicht nur um zu pilgern, sondern auch um die anderen Gläubigen mit kühlen Getränken zu versorgen. Wie jedes Jahr bereiten wir Zitronenlimonade vor, um sie an die Pilger zu verteilen. Täglich geben wir hier etwa 1000 Liter aus. Wir hoffen, dass Gott all denen wohlgesinnt ist, die zu diesem Dienst beigetragen haben. Der Lohn kommt von Gott, die Getränke werden kostenlos verteilt. Ebenso wie die Fleischspieße, die an einem Stand nebenan im Akkord vorbereitet werden. In diesem Jahr sind in Karbala besonders viele Menschen zu sehen, die mit Plastikbechern zum festlich beleuchteten Imam Hussein-Schrein laufen. Kein Wunder, bei Temperaturen von um die 45 Grad. Die größte Herausforderung dieses Jahr waren die hohen Temperaturen, berichtet einer der Organisatoren der Nachrichtenagentur Reuters. Er listet die Maßnahmen auf, die zum Schutz der Menschenmassen ergriffen wurden. Große Stoffbahnen, die über die Wege gespannt wurden, und Sprühnebelanlagen sollen zur Abkühlung beitragen. Außerdem stünden fast 2000 Sanitäter an den heiligen Stätten bereit. Jedes Jahr pilgern mehrere Millionen Schiiten zum Arbain-Fest ins irakische Karbala. Arbain heißt 40 auf Arabisch und bezieht sich auf die 40 Tage nach dem Märtyrertod von Hussein, dem Enkel des Propheten Mohammed. Hussein wurde im Jahr 680 in der Schlacht von Karbala getötet, gefallen im Kampf gegen die militärisch und zahlenmäßig überlegenen Umayyaden. Das Ereignis vor mehr als 1300 Jahren ist bis heute identitätsstiftend für gläubige Schiiten, auch in Abgrenzung zur weltweit deutlich größeren Gruppe der Sunniten. Aber wenn es um Zahlen geht, können wir mehr als mithalten, ist eine Botschaft der Arbain-Feierlichkeiten. In manchen Jahren sprachen die Organisatoren von über 10 Millionen Pilgern, mehr als jedes Jahr zur großen Wallfahrt nach Mekka kommen. Ein Großteil der Pilger in Kerbela kommt aus dem Nachbarland Iran, so wie Abdel Hossein Galate, der Getränkeverteiler. Der Iran und der Irak sind Brüder, sagt er. Sie müssen immer zusammenstehen, damit keine Supermacht der Welt in der Lage ist, den Iran oder den Irak zu beugen. Die Supermacht von heute ist auch in Kerbela präsent. Eine Frau trägt ein Schild, auf das sie in Arabisch und Englisch geschrieben hat: Wir werden Trump töten. Noch häufiger auf Postern und Fahnen ist Ali Khamenei zu sehen. Der geistliche und politische Führer Irans wurde Ende Februar durch einen israelischen Luftangriff getötet. Dieses Jahr, sagt ein Mann, der aus Teheran angereist ist, widmen wir die Pilgerfahrt der Seele unseres Führers Ali Khamenei und denjenigen, die im Krieg getötet wurden. Auch im Irak wurden seit Anfang März mehr als 100 Menschen durch US-Luftangriffe getötet. Vor allem Kämpfer von Milizen, die den iranischen Revolutionsgarden nahestehen. Die Bindungen zwischen den beiden Nachbarländern sind eng, politisch und religiös. Allerdings gibt es im Irak auch unter Schiiten viele Stimmen, die sich eine stärkere Abgrenzung von der Islamischen Republik wünschen. Als Iraker lehnen wir jede Einmischung von außen ab, egal ob von den USA oder vom Iran, sagt ein junger Mann, der zur Pilgerfahrt nach Kerbela gekommen ist. Wir wünschen uns einen unabhängigen Irak. Wir wollen unser Land nicht in Kriegen sehen. Und der einflussreiche nationalistische Geistliche Mokhtar Dasadr gab den Gläubigen zu den Arbain-Feierlichkeiten eine doppelte Botschaft mit auf den Weg. Möge Gott euch schützen und den Irak und die Iraker vor den Ränkespielen der Feinde und der Übeltäter bewahren, schrieb er im Online-Netzwerk X. Und dann legte er den Menschen in Kerbela noch nahe, doch bitte am Ende der Feierlichkeiten gut aufzuräumen, damit wir ein schönes Bild von unserem geliebten Irak vermitteln.
Auslandskorrespondent Moritz Behrendt über die Pilger im irakischen Kerbela. Das war Religion und Welt für heute. Mein Name ist Sarah Sasso. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss.